Also so eine Tonne Sorgearbeit irgendwie.
M bringt ihr Kind morgens zum Kindergarten und holt es mittags wieder ab. A hört ihren FreundInnen zu, wenn es ihnen nicht gut geht. T's Tür steht immer offen, falls eine Person aus ihrem Umfeld etwas braucht. M begleitet Geflüchtete ohne gesicherten Aufenthaltsstatus zum Arzt und versucht, so gut wie es geht, zu übersetzen. J arbeitet in der Pflege und wünscht sich, mehr Zeit für die einzelnen Personen zu haben. All diese Arbeiten sind Sorgearbeiten. Wir sorgen und kümmern uns um andere Menschen, entweder bezahlt, wie zum Beispiel in der Pflege, in der Kita oder im Krankenhaus, oder unbezahlt, wie zum Beispiel Hausarbeit oder Kindererziehung. Wir leisten jeden Tag Sorgearbeit, denn Menschen sind aufeinander angewiesen. Sie ist ein fester Bestandteil unseres Lebens. Die feministische Bildungswoche beschäftigte sich mit dieser Sorgearbeit. Unter dem Titel Fürsorge, feministische Bildungswoche für eine andere Wirtschaft, fanden an verschiedenen Orten in Leipzig Workshops zum Thema Care-Arbeit statt. Schon der Titel zeigt, dass Fürsorge oder Care-Arbeiten eng mit unserer Art und Weise des Wirtschaftens verbunden sind. Und es zeigt auch, dass sich eine andere Form des Wirtschaftens etablieren muss.
Was den menschlichen Bedürfnissen dient und nicht andersrum.
Das meint Mia, eine der OrganisatorInnen vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Doch zu einer alternativen Wirtschaft später mehr. Die Bildungswoche begann mit dem Equal Care Day am 29.02. und endete mit dem feministischen Streik am 8.03. Diese beiden Daten stellten eine thematische Einrahmung der Bildungswoche dar. Der Verein Konzeptwerk Neue Ökonomie hat die Bildungswoche organisiert und bemühte sich um Verdolmetschung und Kinderbetreuung. Die Bildungswoche widmete sich auch den ungleichen Sorgeverhältnissen zwischen dem globalen Süden und dem Norden. Das Thema Sorgearbeit ist inhaltlich
sehr weit. Also ne, fallen unbezahlte Tätigkeiten drunter, bezahlte. Dann gibt es Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, sich für mehr Personal im Krankenhaus einsetzen, aber vielleicht gar nicht klassisch feministisch geprägt sind. Dann gibt es irgendwie genau so ein bisschen so traditionelle feministische Perspektiven. Und dann gibt es auch die ganze Seite von Menschen, die nach Deutschland migriert sind oder hier schon lange leben, aber keinen gesicherten Aufenthaltsstatus haben und in der Pflege arbeiten.
Verschiedene Vereine stellten in Workshops ihre Arbeit vor, so zum Beispiel Women in Exile und das Mediennetz Leipzig. Geflüchtete und illegalisierte Menschen sind oft von einer unzureichenden gesundheitlichen Versorgung betroffen oder komplett von der Regelversorgung ausgeschlossen. Das zieht weitere Kreise, denn ein schlechter gesundheitlicher Zustand behindert auch die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Geflüchtete leben oft in prekären Care-Verhältnissen. Daher lautete eine der Diskussionsfragen, welche Form des Wirtschaftens und antirassistischen Maßnahmen brauchen wir, sodass auch Geflüchtete gut versorgt sind. Die Antwort sollte beinhalten, dass unsere Wirtschaft so ausgerichtet werden muss, dass es allen physisch und psychisch gut gehen kann, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit oder ihrem gesellschaftlichen Status. Am Donnerstag der Bildungswoche drängten sich ein Dutzend Menschen in einen Raum im Pögehaus und lauschten Mia und Mike vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. In einem Bildungsworkshop stellten sie Methoden und Materialien vor, die für unsere Sorgeverhältnisse und ihren Wandel sensibilisieren. Diese Methoden können TeamerInnen in eigenen Workshops nutzen. Die Methoden konzentrierten sich inhaltlich auf die lokalen und globalen Sorgeverhältnisse, zeigten die Probleme unseres Wirtschaftens sowie Alternativen auf. Die Alternativen machten außerdem Mut, dass utopische Vorstellungen schon gelebt werden. Calendula, eine Teilnehmerin des Workshops, erklärt:
Also da wurden waren so kleine wie so Steckbriefe über alternative Projekte in der Sorge. Und das war irgendwie voll schön, das sich so anzugucken, auch so global, was es irgendwie für Projekte gibt, was es da irgendwie für Visionen und Utopien gibt, die schon gelebt werden, um so zu denken, hey, also da ist schon total viel und da kann noch viel mehr entstehen und so ein bisschen Hoffnung und Ideen zu bekommen.
Alexandra Gerber thematisierte in ihrem Workshop Möglichkeiten, wie man unsichtbare und unbezahlte Care-Arbeit bestreiten kann. Sie ist im feministischen Streikbündnis aktiv und im Netzwerk Care Revolution. Das Bestreiken von Care-Arbeit bleibt eine Herausforderung. Wir können nicht einfach kein Essen mehr kochen und unseren FreundInnen nicht mehr zuhören. Darüber hinaus wurden in weiteren Workshops die feministischen Kämpfe um Sorgearbeit in Ländern des globalen Südens beleuchtet. Die Menschen, die wir als Frauen lesen, sind keine homogene Gruppe. Es entstehen Widersprüche in feministischen Kämpfen, die abhängig von Ort, Klasse und weiteren Diskriminierungsachsen sind. Auch für dieses Thema gab es Raum bei der feministischen Bildungswoche. Sorgearbeit ist immer noch ungleich verteilt. Menschen, die als Frauen gelesen werden, übernehmen einen Großteil der unbezahlten Sorgearbeit. Der Gender Care Gap, komplementär zum Gender Pay Gap, der von der Bundesregierung entwickelt wurde, bezeichnet den Unterschied zwischen Männern und Frauen in der Zeitaufwendung für Care-Arbeiten und beträgt im Durchschnitt 52,4%. Das bedeutet, dass Frauen täglich 52,4% mehr Zeit für Sorgetätigkeiten aufbringen. Der Gender Care Gap variiert je nach Lebensphase. Im Alter von 34 Jahren verbringen Frauen mehr als doppelt so viel Zeit mit Sorgetätigkeiten wie Männer. Kinderbetreuung sowie Unterstützung von älteren Familienmitgliedern wird als direkte Care-Arbeit bezeichnet. Hier beträgt der Gender Care Gap ungefähr 108%. Aber warum gehen diese Zahlen so weit auseinander?
Also es gibt die Unterscheidung in reproduktive und produktive Tätigkeiten und historisch gewachsen fallen eben durch patriarchale, also Herrschaft von Männern über Frauen, jetzt so in klassischen zwei Geschlechtern gedacht, fällt die reproduktive Arbeit weiblich sozialisierten Menschen zu.
Doch was sagen uns diese Zahlen, außer dass Frauen mehr Care-Arbeit übernehmen? Die Konsequenz der Mehrarbeit ist, dass beispielsweise die Beschäftigung von Frauen in Teilzeit höher ist. Folglich ist ihre Altersabsicherung signifikant schlechter und sie sind häufiger von Altersarmut betroffen. Der Gender Pay Gap, also die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern, drängt oftmals Frauen in die Position, die Kinderbetreuung zu übernehmen, da auf das höhere Einkommen des männlichen Partners nicht verzichtet werden kann. Zu diesen wirtschaftlichen Nachteilen kommen soziale Nachteile hinzu. Die Sorgearbeit verwehrt Frauen oft eine freiere Teilnahme an kulturellen oder gesellschaftlichen Aktivitäten, ganz zu schweigen vom Mental Load, der mit einer höheren Sorgearbeit einhergeht. Das Denken an den Einkaufszettel, die Termine für den Elternabend oder das Hinweisen auf Aufgaben, die getan werden müssen, verbrauchen geistige Energie. Der Mental Load bleibt oftmals genauso unsichtbar wie die unbezahlte Sorgearbeit. Calendula erlebt das auch in ihrem Zusammenleben mit anderen.
Ich sehe das und für mich ist es jetzt nochmal so Teil der Überwindung oder was auch immer euch jetzt zu sagen, guckt doch da mal hin so.
Gegenstimmen behaupten, dass es heutzutage viele Möglichkeiten gibt, diese Arbeiten nicht mehr selbst zu erledigen. Der Lieferservice kann das Abendessen bringen, den Haushalt schmeißt eine Angestellte und die Versorgung von alten Familienmitgliedern übernimmt das Pflegepersonal. Dabei ist es problematisch, dass solche Sorgearbeiten oftmals an migrantische Frauen ausgelagert werden, die in prekären Arbeitsbedingungen beschäftigt sind. Es werden oft keine Sozial- und Rentenversicherungsbeiträge abgeführt, es gibt keinen Krankenschutz, eine schlechte Entlohnung und kaum Möglichkeiten, ArbeitnehmerInnenrechte wahrzunehmen. Durch die Auslagerung der Sorgearbeit an migrantische Frauen entstehen sogenannte Global Chains of Care, also globale Sorgeketten. Die Arbeitskräfte, die bei uns Pflegetätigkeiten übernehmen, fehlen dann wiederum in ihren Herkunftsländern. Außerdem muss mitgedacht werden,
dass Tätigkeiten für eine vermeintliche Emanzipation von weißen Frauen an Menschen abgegeben werden, die eben nicht weiß sind oder keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Also das wäre dann auch wieder so ein Feld, wo man sich anschauen müsste, okay, wenn irgendwie eine bestimmte Kategorie, zum Beispiel Geschlecht, sich verändert, nicht mehr so starr ist, wenn sich Diskriminierungsverhältnisse dort verändern, passiert es eben auch oft, dass es aber auf eine andere gesellschaftliche Gruppe ausgelagert wird, die, die nach wie vor deprivilegiert ist.
Die Sorgearbeit an andere Personen auszulagern, können sich wiederum nicht alle Personen leisten. Generell möchten viele die Sorgearbeit auch nicht abgeben, denn Sorgen ist sehr wichtig, kann Spaß machen und ist ein Teil des menschlichen Lebens. Wünschenswert wäre mehr Zeit mit einem ausreichenden Einkommen, sodass alle gut für Kinder und andere sorgen können, Zeit für sich haben und am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Daran anknüpfend hat die Philosophin und feministische Marxistin Frigga Haug die Vier in einem Perspektive ausgearbeitet. Im Verlauf ihres wissenschaftlichen Werdegangs und ihres politischen Aktivismus hat sie sich viel mit der gerechten Verteilung von Arbeit auseinandergesetzt. Sie meint, dass einem Menschen bei 8 Stunden Schlaf jeden Tag 16 Stunden zur Verfügung stehen. Sie betrachtet den Menschen als ein tätiges Wesen, aber nicht nur tätig in Lohnarbeit. Nach ihrem Modell können die 16 Stunden in 4 Bereiche aufgeteilt werden. 4 Stunden für Lohnarbeit, 4 Stunden für Sorgearbeit, 4 Stunden für Muße, Lernen und Zeitvertreib. Und schlussendlich 4 Stunden für politische oder gesellschaftliche Arbeit. Durch eine Verkürzung der Lohnarbeitszeit können Arbeitslosigkeit und Krankheiten wie Burnout verhindert werden. Würde jede Person 4 Stunden Sorgearbeit für andere und sich selbst aufbringen, könnte eine gerechtere Verteilung gewährleistet werden. Man könnte diese Arbeiten mit mehr Ruhe und Zeit erledigen, wodurch die Mitglieder einer Gesellschaft wahrscheinlich auch ausgeglichener werden würden. Die 4 Stunden des Lernens oder der Muße tragen zu einem lebenslangen Ausbau der eigenen Fähigkeiten bei. Frigga Haug betont, dass das Privileg, viele Sprachen zu sprechen, Sport zu treiben oder freie Zeit zu haben, um zu lesen, nicht nur einigen wenigen zugutekommen darf, sondern dass alle die Möglichkeit haben sollten, ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Gerade in Zeiten, wo das Wort Politikverdrossenheit der Mehrheitsgesellschaft attestiert wird, erscheinen die 4 Stunden politische oder gesellschaftliche Arbeit wichtig. Politisch aktiv zu sein, sich weiterzubilden und gesellschaftliche Ideen umzusetzen, erfordert Zeit. Dafür haben viele Menschen in einer 40-Stunden-Woche keine Energie. Das Resultat des 4-in-1-Modells wäre, dass mehr Menschen aktiv über ihr gesellschaftliches Miteinander nachdenken und überlegen können, was gut für sie ist. Außerdem hätten sie das Gefühl, an der Gesellschaft teilzuhaben. Natürlich ist das nur ein Modell. Es geht nicht darum, mit der Stoppuhr an der Seite zu stehen und die 4 Stunden zu messen. Es geht auch nicht darum, dass das jeden Tag so abläuft. Man kann an dem einen Tag mehr Sorgearbeit machen und an dem anderen Tag nur Müßiggang betreiben. Aber dieses Modell kann uns eine Richtschnur und Orientierung sein, wie wir leben könnten. Gute Fürsorgearbeit unter guten Bedingungen bereichert uns mit der nötigen Energie, die wir zum Leben brauchen. Das heißt, es ist keine Möglichkeit, die Care-Arbeit zu reduzieren, da sie ein wichtiger Bestandteil des Menschseins ist und wir darauf angewiesen sind. Die Arbeit des Sorgens und sich umeinander Kümmerns wird oft als selbstverständlich vorausgesetzt. Aber diese Arbeit bleibt Arbeit, die gesellschaftlich unsichtbar ist und zu wenig Wertschätzung erhält. Darüber hinaus kann unsere kapitalistische Produktionsweise nur funktionieren, wenn weiblich sozialisierte Menschen unbezahlte Care-Arbeit leisten, da dadurch die für den Kapitalismus nötigen Arbeitskräfte reproduziert werden. Damit befinden wir uns in einem Widerspruch. Es gab immer wieder Vorschläge, Hausarbeit und Kindererziehung zu entlohnen. Wenn jedoch die ganze Care-Arbeit in Lohnarbeit umgewandelt wird, könnte es passieren, dass diese Arbeiten auch unter Druck geraten, nach marktwirtschaftlichen Prinzipien funktionieren zu müssen. In der Pflege und im Krankenhaus sieht man, dass das nicht funktioniert. Sinnvoller wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen. Es sollte nicht als Bezahlung für Reproduktionsarbeit missverstanden werden, sondern Menschen eine würdevolle Existenzsicherung gewährleisten. Diese Existenzsicherung liefert die Grundlage für ein Leben, in dem man selbst bestimmen kann, welcher Tätigkeit man nachgeht und welche Qualität Sorgearbeit für andere annehmen kann. Es sollte allen zugänglich sein, unabhängig von gesellschaftlicher Leistung und Aufenthaltsstatus. Gleichzeitig muss es weiterhin gute Kitas, Krankenhäuser und andere soziale Einrichtungen geben, die die Menschen bei ihren privaten Sorgearbeiten entlasten und ihre Bedingungen verbessern. Die feministische Bildungswoche wollte Raum für diese Inhalte bieten. Sie war eine Einladung an alle, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zeigte viele Möglichkeiten für Kritik und Aktivismus. Denn Bildung ist im Verständnis des Konzeptwerks
transformative Bildung, was einerseits bedeutet, dass wir gerne mit der Arbeit, die wir machen, auf eine Transformation hinwirken wollen, also eine gesellschaftliche, eine soziale und ökologische Transformation.
Bildung und Aktivismus bedingen sich gegenseitig. Auf einer guten inhaltlichen Grundlage kann Aktivismus entstehen, der unsere Gesellschaft verändert. Die feministische Bildungswoche hat dazu einen bestärkenden Beitrag geleistet.